Ach, ist es schön, wieder da zu sein nach 3 Wochen Urlaub. Ihr seht, ich bin rund erneuert und vollgetankt. Wobei das mit dem Volltanken zumindest beim Auto ja so ist, kaum fährst einmal von A nach B und ich habe ein Auto, da ist ein relativ kleiner Tank drin, da gehst du bald wieder zum Tanken. Also mit diesem vollgetankt ist ja so ein bisschen auch eine Frage, zumal dieses Bild des Tankens ja oft auch dafür gebraucht wird für unsere Seele, für unseren inneren Menschen, für das, wie es uns eigentlich innerlich geht und wie viel Kraft eigentlich da ist. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und ich habe mich gefreut, euch heute wieder zu sehen. Wie gesagt, mein Tank ist voll. Deiner? Es gibt nämlich tatsächlich die Erfahrung, bei manchen ganz dezent, bei der sogenannten Frühjahrsmüdigkeit, gähn. Oder etwas ernster, da geht es dann tatsächlich in den Herbst, Claudia, und ich erinnere mich gerade an eine junge Frau in meiner letzten Gemeinde, die wirklich sagen konnte, im November geht es mir nicht gut. Die wusste das schon im Vorfeld. Ja, es gibt auch da Anfälligkeiten, man nennt es vielleicht, und jetzt wird es etwas schwerer sozusagen, Herbstdepression. Ob Frühjahrsmüdigkeit oder Herbstdepression, dass der Tank plötzlich leer ist, erfahren auch Menschen, die von Frühjahrsmüdigkeit und von Herbstdepressionen im November verschont bleiben. Plötzlich stößt du an eine Grenze deiner Kraft. Fühlst dich ausgepowert, müde, matt, abgekämpft, erschöpft. Erschöpfung. Ein sehr tiefsinniges Wort. Ich sehe einen Brunnen vor mir. Tag für Tag wird aus diesem Brunnen Wasser geschöpft, so als sei der Vorrat unerschöpflich. Aber das ist er nicht. Zumindest dann, wenn nicht ständig irgendwas nachfließt. Irgendwann kann man womöglich aus dem Brunnen nichts mehr schöpfen. Er ist leer, ausgetrocknet, womöglich sogar versiegt. Kennst du das, dass die Quelle deiner Kraft versiegt? Eben noch in Bestform und auf einmal am Boden. Eben noch Feuer und Flamme und plötzlich total ausgebrannt. Das Stichwort, Claudia meinte es schon vorher, Burnout, macht seit Jahrzehnten die Runde. Eine grassierende Zeiterscheinung, die viele Gesichter hat und sie zeigt uns, übrigens jenseits von Grenzen zur Depression, tiefe Traurigkeit und Leere, die sich weder durch Choräle, noch durch Lobpreis, noch durch ein paar Urlaubstage einfach verscheuchen lassen. Ich lese uns jetzt, erlaubt mir, es so zu betiteln, einen Burnout-Text aus dem Alten Testament, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 12. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, Das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Soweit diesen Text aus 1. Könige 19. Frühjahrsmüdigkeit ist es nicht, die den Propheten Elia überfallen hat. Eher Herbstdepressionen. Eine abgrundtiefe Erschöpfung. Sein Brunnen ist leer. Und seine Erschöpfung zeigt ebenso eine ganz tiefe Lebens- und Glaubenskrise. Da zerbricht etwas in Elia. Nämlich sein Bild von sich selbst und auch sein bisheriges Bild von Gott. Woher kommt sie, diese Elia-Müdigkeit? Woher kommt sein Burnout in der Wüste? Schauen wir uns Elia noch etwas näher an. Elia ist ja wirklich ein prophetisches Urgestein, ein eifernder Kämpfer für Gottes Sache, vielleicht sogar ein Rechthaber, ein Feuerkopf. Sein Name ist Programm. Elia heißt übersetzt, Andrea, du hast vorher sogar gebetet: Mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist Yahweh. Er ist ein Mann ohne Kompromisse, ein feuerspeiender Vulkan, der gewaltige Lavamassen bewegt. Mutig mischt er die religiöse Szene seiner Zeit auf, legt sich bis aufs Messer mit den Herrschenden an. Elia kämpft gegen den Baalskult, dieses Geschwür in seinen Augen, das sich im Volk ausgebreitet hatte. Und er macht sich deshalb König Ahab und seine Frau Isebel zu Feinden, denn die verehren eben diesen Gott Baal als Garanten der Fruchtbarkeit, der Vitalität, des starken Lebens. So einen Gott brauchen wir. Und gleichzeitig unterdrücken sie aber damit die Anbetung Jahwes, des Gottes Israel. Und Elia, der hat jetzt Feuer und er will es wissen. Wer ist der wahre Gott, Jahwe oder Baal? Wer ist der Stärkere? Und bei einem Gottesurteil auf dem Berg Karmel soll es zur Entscheidung kommen. Die Wette gilt. Stell dir vor, 450, zweimal das Credo proppevoll, Baalspriester, durch staatliche Macht gestützt. Und da Elia, ganz allein. Zwei Opfertiere liegen aus, eins für Yahweh, eins für Baal. Und die Vereinbarung ist: Der Gott, der mit Feuer vom Himmel sein Opfer entzündet, soll vom Volk als wahrer Gott anerkannt werden. Elia pokert hoch und er gewinnt. Yahweh erweist sich als der Stärkere, er ist der einzige Gott. Im Grunde gibt es diesen Baal gar nicht. Ein wirklich beeindruckender Sieg Jahwes und Elias. Am anderen Tag überall große Überschriften in den Zeitungen, Dauerbrenner auf Instagram. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 18 auch noch: als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Was muss das für ein großer Sieg des Glaubens gewesen sein? Das Volk hat sich neu auf Gott ausgerichtet und sich ihm verpflichtet. Ich mag sagen, Halleluja. Wir wollen uns in diesem Jahr neu auf Jesus Christus ausrichten. Und wenn so etwas passieren würde, das Volk erkennt und alle sagen, ja, mein Gott, mein Herr ist Jahwe. Elia führt als Gottes Prophet das Volk also auf diesen Weg der Wahrheit zurück. Das war seine Aufgabe. Und dazu gehörte auch zur Zeit Elias auch, worüber wir heute in Zeiten von religiösen Attentätern erschrecken. Der Glaube an Gott wird an dieser Stelle mit Gewalt durchgesetzt. Elia tötete 450 Baalspriester. Luther übersetzt mit schlachtete. In der Neuen Genfer hinrichten. Was für ein Gemetzel. In jeder Zeit nicht anders vorstellbar. Ein Nebeneinander verschiedener Götter war undenkbar. Und weil es den Gott Baal in Wahrheit ja gar nicht gab, der Beweis eben angetreten, Jahwe ist der Einzige, mussten nun auch seine Priester das erleiden, was heute im Glauben an Jesus überwunden ist. Doch noch ist die Elia-Geschichte nicht zu Ende. Isabel, nun die Frau des Königs, will Elia für sein Abschlachten der Baalspriester ihrerseits zur Strecke bringen. Auf einmal ist sein Leben bedroht. Er flieht in die Wüste, er flieht um sein Leben. Nochmal, er flieht um sein Leben. Und seltsam, dort klappt der bärenstarke Elia plötzlich wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Als hätte ihm jemand den Stecker gezogen. Offenbar hat Elia auch seinen eigenen seelischen Bogen überspannt, hat sich selbst zu viel zugemutet. Sein Glaubenseifer, seine Glaubensstärke kehrt sich um in Resignation. Seine Leidenschaft für Gott wandelt sich in abgrundtiefe Müdigkeit. Der feuerspeiende Vulkan hat ausgebrannt. Nur noch Asche, wo vorher heiße Glut war. Jetzt kaum, dass Elia auf dem Karmel diesen großen Sieg eingefahren hat, er Gott so groß und siegreich erleben durfte, ist er plötzlich todeinsam. Es ist schon merkwürdig, eben hast du Gott noch ganz groß erlebt mit Kraft und Macht und jetzt sitzt du verzagt da und bist am Ende deiner Kräfte und willst nur noch aussteigen. Das ist die Situation. Elia ist menschenmüde, gottesmüde, lebensmüde. Er mag nicht mehr. Es reicht. Ginster, bisschen Schatten, sterben. Übrigens, deine Intro vorher, glaube ich, ja, okay, wir haben Sommerzeit, Urlaubszeit. Aber ich war in diesen Tagen drüben im Altersheim und habe einen Gottesdienst gefeiert. Wisst ihr? Keine Urlaubsstimmung im Altersheim. Keine Urlaubsstimmung, eher Todesstimmung. Mitten im Sommer, hier in Eversbach und an vielen anderen Orten. Also er will sterben, nimm nun Herr meine Seele. Und dann setzt er einen Satz dazu, ich bin nicht besser als meine Väter. Besser sein als die Väter, ein noch größerer Glaubensheld als all jene, die vor ihm an Jahwe glaubten. So wollte Elia sein. Kennen wir das, dass uns geistliche Vorbilder zur Nachahmung anstacheln, was ja gut ist, aber zur Überbietung ihres Glaubens zu einem ungeistlichen Messen an ihrer Stärke wird? Besser als die Väter sein ist ein hoher Selbstanspruch, den Elia hier beflügelt hat. Und womöglich eine grandiose Selbstüberschätzung. Nun droht er daran zu zerbrechen. Ich bin nicht besser als meine Väter. Elia-Müdigkeit ist eine Bedrohung für alle, die sich zu viel abverlangen, die zu große Verantwortung auf ihre Schultern laden, die sich wie der alttestamentliche Prophet vielleicht sogar mit einem Messias-Komplex belasten und meinen, die halbe Welt erlösen, die Gemeinde, die Kirche retten zu müssen. Wahr aber ist, Christus hat die Welt bereits erlöst. Das müssen nicht wir. Gott sei Dank. Elia-Müdigkeit, das erfahren häufig Menschen, die Gottes Macht mit ihrer eigenen Machtfülle verwechseln. Die meinen, dem Himmel unter die Arme greifen zu müssen. Gerade die, die leidenschaftlich für die Sache des Glaubens brennen, gerade sie sind vom Ausbrennen bedroht. Vielleicht nehmen sie sich auch zu wichtig, sie überschätzen sich. Sie sind wie dieser Vogel. Das hat übrigens den alten Leuten im Altersheim am besten gefallen, diese Geschichte von dem Vogel. Ein Vogel lag auf seinem Rücken und hielt seine Beine starr gegen den Himmel ausgestreckt. Ein anderer Vogel flog vorüber und fragte ihn verwundert, warum liegst du so da? Und warum hältst du deine Beine so steif nach oben? Da antwortete der Vogel, ich trage den Himmel mit meinen Beinen. Und wenn ich losließe und meine Beine anzöge, so würde der Himmel über uns einstürzen. Und als er das gesagt hatte, löste sich vom nahen Baum ein winziges Blatt und fiel raschelnd zur Erde nieder. Der Vogel erschrak darüber so sehr, dass er sich geschwind aufrichtete und eilig davonflog. Der Himmel aber blieb an seinem Ort und stürzte nicht ein. Geschwister, nicht wir halten den Himmel und die Erde. Nicht wir halten unser Leben und das unserer Gemeinde. Von guten, starken Händen werden wir gehalten. Nicht Elia hielt den Gottesglauben seiner Zeit. Nicht er trug das, was nur Gott tragen kann. Und so liegt er müde unter dem Ginster, erschöpft. Und das Gute ist, auch durch Erschöpfung spricht Gott. Darf ich das nochmal sagen? Auch durch Erschöpfung spricht Gott. Was möchte er Elia dadurch zeigen? Was will der echte Himmel- und Erdehalter Elia mitgeben? Nun interessiert uns also, wie Gott mit diesem erschöpften Power-Elia umgeht. Lässt er seinen eigenmächtigen Boten fallen? Ersetzt er ihn womöglich? Nein. Doch er mutet Elia zu, sein überdrehtes, so nenne ich es mal, sein überdrehtes Bild von sich selbst zu korrigieren. Er hält weder den Himmel, noch hält er den Glauben seines Volkes. Gott korrigiert liebevoll das Bild des Elia, das Elia von sich selbst hatte, und er korrigiert ihn sozusagen fürsorglich auch das Bild, das er sich von Gott gemacht hatte. Gott wird für Elia zum Therapeuten. Er geht mit Elia so um, wie Jahrhunderte später Jesus erschöpften Menschen begegnet, einfühlsam und seelsorgerlich, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er macht Elia keine Vorwürfe, er bestärkt oder bestätigt ihn aber auch nicht in seinem Selbstmitleid, mit dem sich Elia unter dem Ginsterstrauch verkrochen hat. Selbstmitleid ist auf Dauer Gift für unsere Seele. Aber Gott knüpft nun an diesem erschöpften Elia an. Denn Elia ist bedürftig geworden. Für den Glauben ist es gar nicht so schlecht, bedürftig zu werden. Das sei da eigentlich völlig richtig. Wo wir Ja sagen zu unserer Bedürftigkeit, eingestehen, dass wir schwächer sind, als uns lieb ist, zugeben, dass wir Hilfe brauchen, da ziehen wir die Engel an. Unsere Bedürftigkeit ist die Stunde der Engel Gottes. Engel haben ein feines Gespür dafür, warum und wem sie sich nähern. Wer immer nur in der Helfer- und Geberrolle ist, verscheucht die Engel. Der starke Elia zeigt Schwäche. Eine echte Stärke von ihm. Vielleicht kann er jetzt auch nicht mehr anders. Und damit öffnet er dem Engel Gottes sein Haus. Und der Engel lässt sich nicht lange bitten. Er kommt zu den Bedürftigen. Nicht mit frommen Sprüchen der Ermunterung. Nicht mit Durchhalteparolen und Worship-Songs. Der Engel kommt mit dem, was Elia jetzt am dringendsten braucht. Er braucht und bringt geröstetes Brot und einen Krug Wasser. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Genau das braucht Elia jetzt. Etwas, was seinen müden Leib, seine ausgebrannte Seele wieder verbindet. Oft sind das ganz alltägliche Dinge, die uns in der Elia-Müdigkeit stärken. Iss und trink, sagt der Engel. Stärk dich mit dem, was nicht du produziert hast. Iss und trink, du lebst nicht aus eigenen Kräften. Sorge für den Körper wird hier zur Seelsorge. Und deshalb ist die Suppe vor der Haustür. Übrigens, habt ihr es schon auch hier gehört, ja, die Suppe oder irgendwas zum Essen vor der Haustür. So segensreich für die, die traurig sind und sich in Herbstdepressionen verlassen vorkommen, da stell deinem Schwestern und Bruder eine Suppe vor die Haustür. Der Bote Gottes treibt Elia auch nicht zur Eile, überfällt ihn nicht mit neuen Aufträgen, lässt ihm Zeit zum Regenerieren. Jetzt ist eine Reha dran. Nach der ersten Stärkung darf Elia erst noch mal eine Runde schlafen. Wisst ihr, gratis. Gratis. Gnade. Schlafen. Da wird es wahr, was wir meist flapsig meinen. Denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Fürsorge des Himmels für Erschöpfte. Du musst nicht gleich wieder kämpfen, Elia. Wenn wir doch mit uns selbst auch so seelsorgerlich umgehen lernen, wie Gott mit uns umgeht. Nicht Gott überfordert uns, wir überfordern uns. Elia hielt seinen Sieg am Karmel für seine große Stunde mit Gott. Doch vielleicht ist Gottes große Stunde mit uns gerade die Zeit, in der wir am Boden liegen, leer und erschöpft sind. Die Gemeinde Jesu lebt womöglich gar nicht so sehr von Karmelsiegen, wenngleich ich schon zugeben muss, eigentlich will ich sie schon erleben. Sondern vielleicht leben wir davon, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig wird. Doch dazu müssen wir Ja zu sagen, zu unserer eigenen Bedürftigkeit. Mein Rat für alle mit Elia-Müdigkeit: achte auf Gottes Engel, halte Ausschau nach ihnen, nimm das Brot und Wasser von ihnen an. Gottes Therapie mit Elia geht noch weiter, sie greift noch tiefer. Und das muss sie auch. Was hat denn Elia womöglich so erschöpft? Womöglich auch sein einseitiges, verengtes Bild von Gott, das er hatte. Nicht nur vielleicht sein falsches eigenes Bild. Sag mir, wie du Gott siehst, und ich sage dir, wie du dich selbst siehst. Da müsste man noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber unser Gottesbild und unser Selbstbild hängen oft miteinander zusammen. Für Elia war Gott lange der, der ihn zu Höchstleistungen anstachelte. Der allmächtige Bezwinger des Unglaubens seines Volkes. Und ja, dafür hat Gott ihn auch als Propheten gebraucht. Aber meinte er, all das mit seinen Kräften stemmen zu können? Gott war für Elia immer der starke Wind, der in Bewegung bringt, das Erdbeben, das Fundamente erschüttert, das Feuer, das verzehrt. Ein Gott der Macht und der Stärke, stark wie sein Gott, hat Elia sich auch gefühlt, bis er erschöpft zusammenbrach. Nun aber begegnet Gott seinem Propheten auf eine völlig andere, auf eine ungewohnt neue Weise. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Und wer Mendelssohn-Bartholdys Elia kennt, der Elia musikalisch sozusagen jetzt interpretiert, der merkt an dieser Stelle, wie die lauten Pauken und Trompeten für Feuer, Erdbeben und die Gewalten aufhören und am Ende nur ein zartes, einzelnes, kleines Musikinstrumentchen säuselt. Dreimal, nein, Elia, nein, Elia. Da ist Gott nicht. Lege nicht fest auf das Bild, das du von ihm hast. Mach ihn nicht zum Sklaven deiner Selbstherrlichkeit. Vielleicht ist das die größte seelsorgerliche Anstrengung, die Gott immer wieder auch bei uns unternehmen muss. Dass er uns die Bilder aus den Händen nimmt, die wir uns von ihm gemacht haben. Das ist schmerzhaft. Ihr bekommt mich nicht in die Hand. Dass Gott die heilige Allianz von meinem Ego und meinem Gottesbild zerstört. Immer unser so klares Bescheidwissen um Gott und um das, was wir zu tun haben oder auch nicht zu tun haben. Vielleicht hat Gott damit die größte Mühe bei uns, dass er aus Besserwissern wieder Lauschende macht, Hörende, Fragende, Suchende, Menschen, die nicht sofort den Mund aufreißen, sondern zunächst die Ohren spitzen. Liebevoll und sanft korrigiert Gott das Bild, das sich Elia von ihm gemacht hat. Er zeigt sich ihm nicht in spektakulären Zeichen der Überlegenheit und der Macht, sondern in einem stillen, sanften Sausen. So notiert es die Lutherbibel, die Einheitsübersetzung liest ein sanftes, leises Säuseln. Die Zürcher ein Flüstern eines sanften Windhauchs. Und die neue Genfer Übersetzung, es war ein sanftes Flüstern zu hören. Eine fremde, vielleicht völlig neue Gotteserfahrung für Elia. Nicht der Hammer, mehr die Feder. Nicht das Wunder, sondern sein stilles Tragen. Nicht mit Heer und Kraft, sondern durch seinen stillen Geist. Nicht im Stemmen unserer Füße gegen den Himmel, sondern im Erleben den Himmel, den brauche ich gar nicht zu halten. Der wird gehalten und mit ihm auch ich. Ist das auch ein Fingerzeig Gottes für dich? Will er sagen, erwarte mich nicht nur im Spektakulären, sondern im Alltäglichen. Nicht nur in großen Events, sondern auch in dem, was sich still durchhält. Nicht nur in stürmischen geistlichen Aufbrüchen und Erweckungsbewegungen, die ich mir auch wünsche, sondern in den kleinen stillen Zeichen der Gegenwart Gottes. In der Suppe, die vor der Haustür steht und die sein Engel vorbeigebracht hat. Ja, wir dürfen Gott da erwarten, wo es ganz leise zugeht. Ich komme zum Schluss. Da, wo wir zu unserer Schwachheit stehen, unsere Bedürftigkeit. Ich kann mir einen Christen, der keine Bedürftigkeit mehr hat, nicht vorstellen. Ein Christ müsste einer von den bedürftigsten Menschen sein. Deswegen, wo wir in unserer Schwachheit stehen und unsere Bedürftigkeit nicht überspielen, da nähert sich womöglich ein Engel, um uns in der Kraft Gottes mit Brot und Wasser unser Leben zu stärken. Einen solchen Engel wünsche ich dir und mir. Und ich wünsche ihn denen besonders, die wie Lia ausgebrannt und müde in der Wüste liegen. Und ich würde sagen zu dir, dann ist Gottes Engel dir schon nah. Amen.